Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo bei einer neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Wir haben heute wieder ein großes Interview für euch, aber bevor wir zu dem kommen, muss ich meinen Kollegen, den Tobias Ruf, introducen. Servus Tobias, geht's dir gut?
Servus Lukas, danke, geht mir gut und vielen Dank schon mal an dich. Du hast ja jetzt auch einen Segel-Podcast, wie wir gleich hören werden, und dass du auch mich da als Experten schätzt und entsprechend eingeladen hast.
Genau, dazu kommen wir gleich. Wir müssen noch kurz erwähnen, ja, die Parallelrennen in Lech-Zürs, die sind verschoben worden. Deswegen haben wir uns auch eine bisschen längere Pause vielleicht gegönnt. Die sind verschoben worden auf Ende November. Da wird am Donnerstag und Freitag gefahren dann in Lech-Zürs diese Parallelrennen. Dort schaut es noch relativ grün aus, deswegen ist da auch noch gar nicht so sicher. Hoffentlich finden die dort dann statt. Darum kümmern wir uns dann später. Tobias, jetzt am Wochenende stehen zwei Slaloms gleich an in Levi und nur die Frauen fahren dort. Genau.
Ja.
So geht es ja mal im Weltcup weiter.
So ist es. So geht es im Weltcup weiter. Wir hatten ja traditionell immer die Damen und die Herren in Levi, die dann dort den Slalomauftakt gefahren sind. Aber wir wissen es, aufgrund von Corona will man die Bubbles, ja, wie es ein Begriff, den wir jetzt alle schon oft gehört haben, an den wir uns auch gewöhnen werden und müssen, will man natürlich Männer und Frauen, soweit es geht, trennen. Und hat dann gesagt, in Levi fahren dann entsprechend nur die Damen, dafür aber zwei Slaloms. Das ist unter anderem dann auch der Ersatz für den Slalom in Killington, der gewesen wäre, der dann entsprechend ausfällt, weil die Nordamerika-Rennen nicht stattfinden. Deswegen geht es jetzt am Samstag mit dem ersten Slalom los. Um 10.15 Uhr ist der erste Durchgang, der zweite Durchgang um 13.15 Uhr und am Sonntag, den 22. November, dasselbe Spiel, 10.15 Uhr, erster Durchgang, zweiter Durchgang, 13.15 Uhr. Was wir von den Slalomrennen erwarten können, boah, da könnte man viel spekulieren, aber wir haben uns wirklich dafür entschieden, weil wir heute auch einen hochkarätigen Gast in unserer Sendung haben, dass wir erstmal die Damen auf die Pisten lassen und dann uns nach den Rennen mit einer ausführlichen Analyse zurückmelden werden. Aber was man jetzt schon sagen kann, Lukas, was natürlich total spannend wird, ist das Weltcup-Comeback von Mikaela Shiffrin, die ihren letzten Weltcup am 26. Januar in Bansko gefahren ist. Das war ein Super-G, den sie auch gewonnen hat. Und dann war das tragische Unglück mit ihrem Vater. Und Mikaela Shiffrin ist seitdem nicht mehr im Weltcup gefahren. Sie wäre ja wahrscheinlich gegen Saisonende in der letzten Saison. Sie war ja schon auf dem Weg auch nach Europa und wäre wieder zurückgekommen. Aber dann war Corona, die Saison war vorbei. Deswegen werden wir jetzt wirklich nach sehr, sehr langer Zeit Mikaela Shiffrin wiedersehen. Das wird spannend. Also schaut euch die Rennen an und hört euch danach unsere Analyse hier bei Après-Ski an. Aber jetzt gibt es erstmal Futter auf die Ohren und das Futter hat sehr gut geschmeckt, Lukas. Erzähl uns mehr. Wen haben wir ja, zu Gast?
Genau, wir haben Ivica Kostelic im Interview. Freut mich sehr. Also wirklich ein einmaliger Weg auch an die Spitze im Skiweltcup, glaube ich. Er hat ja begonnen zusammen mit der Schwester, mit Janica und eigentlich mit dem Vater, der Ante Kostelic, das wird er uns dann auch gleich erzählen. Die haben sich so ein bisschen als Dreiergespann aufgestellt, schon sehr früh und dann sich wirklich zum Ziel gesetzt, da in diesem Sport, in diesem Skisport an die Weltspitze zu kommen. Und sie haben es tatsächlich beide geschafft. Janica hat natürlich den Gesamtweltcup gewonnen, die hat auch in jeder Disziplin ein Weltcuprennen gewonnen. Und Ivica hat es dann auch geschafft, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Ja, er war derjenige, der letzte Gesamtweltcup-Sieger, bevor er dann Marcel Hirscher angesetzt hat zu seiner Siegesserie. Und war aber davor schon, also 10 Jahre davor eigentlich schon an der Weltspitze, bevor er überhaupt den Gesamtweltcup gewonnen hat. Das ist auch recht interessant, er war irrsinnig lange eigentlich an der Weltspitze auch vertreten. Seiner Schwester ist der Durchbruch früher gelungen als ihm selber, obwohl er der ältere Bruder ist. Aber genau, das hat ihn auch so ein bisschen motiviert, hat er uns erzählt, und es ist echt ein cooles Interview geworden. Ein Interview, das man auch sagen muss, mit was ganz was anderem startet, ja, und ganz weit weg vom Ski-Alpin ist. Und deswegen würde ich sagen, hören wir uns das gleich einfach an, dieses Interview mit Ivica Kostelic. Viel Spaß.
Er ist Gesamtweltcup-Sieger, vierfacher Olympiateilnehmer,
Und jetzt ist er zu Gast bei uns, Ivica Kostelic. Hallo, servus.
Servus.
Ivica, wo erreichen wir dich? Wo bist du gerade?
Ich bin zu Hause. Ich wohne 30 Kilometer weg von Zagreb.
Mhm. Und dir, deiner Familie, geht's gut, deinem Umfeld?
Ja, es geht gut. Wir sind jetzt eine große Familie. Wir haben Zwillinge bekommen im März. Also es ist ein volles Haus, aber macht Spaß.
Sehr gut, sehr gut. Ivica, wir würden zu Beginn dich gleich gern befragen. Du willst starten bei Olympia 2024. Das Problem ist nur, Ivica, da gibt es gar keinen Schnee, weil das sind Sommerspiele. Weißt du das eh?
Ja, natürlich. Ja. Aber weißt du, Schnee ist auch Wasser, oder?
Okay, ja. Also du willst ja trotzdem mit dem Wasser eben, also du willst beim Segeln an den Start gehen. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen, was da dran ist?
Ja, genau. Ich bin seit 3-4 Jahren mit Segeln ein bisschen verbunden, speziell mit Offshore-Segeln. Ich habe mittlerweile ein mit Klasse 40, das ist eine 40-Fuß-Boot für Solo und für Solo-Segler. Und dieses Projekt ist also ein Rennen über den Atlantik in 2022. Und parallel mit diesem Projekt habe ich jetzt dieses Olympia-Projekt. Also seit letztes Jahr hat die internationale Segelverband gesagt, wir gehen mit Mixed Offshore auf Paris 2024. Das ist eine neue Disziplin. Das ist ein Zweier, also Mixed Double-Handed. Das heißt, ein Mann und eine Frau auf eine wahrscheinlich 30 bis 35 Fuß Boot. Das ist eine Regatta von etwa 500 Meilen, also offshore. Das hat mich gleich interessiert. Ich habe gesagt, okay, das ist vielleicht, es gibt eine Möglichkeit, parallel mit diesem Class 40 Projekt eine Mixed Offshore Projekt zu machen, weil es alles, die Qualifikationen starten im Ernst wirklich 2023 und da habe ich Zeit für beide Projekte gleichzeitig. Und diese Saison war eine schwierige Saison natürlich für alle von uns, nicht nur im Segeln oder Skifahren, aber ich habe eine Partnerin gefunden. Wir haben mit Trainings begonnen in der Adria und ja, wir haben auch also dieses Projekt im Griff und wir warten auf erste Qualifikationen.
Wenn man dich auf Social Media, so, wenn man dir folgt auf Social Media, dann sieht man, dass du extrem viel aktiv bist und nach wie vor auch in den Bergen bist viel und sportlich bist. Wie hat sich denn diese Faszination für das Segeln jetzt einmal ergeben? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich war schon immer sehr verbunden mit Meer. Also Familie Kostelic haben ein Land auf einer Insel in Kroatien. Dieses Land hat unser Großvater gekauft, also ist schon lange her. Und wir besuchen oder wohnen auf dieser Insel jedes Jahr für 2 bis 3 Monate. Auch während unserer Skikarriere waren wir immer sicher 2 Monate auf Insel. Da haben wir sehr viel trainiert. Ich war schon immer fasziniert mit Meer und eine Möglichkeit, in einem Meer und Berge zu verbinden, ist eine Privileg. Und Ich bin sehr froh, dass ich das verbunden kann. Nun, Segeln ist also ein Teil von Leidenschaft zum Meer. Und früher, während meiner Skikarriere, habe ich keine Zeit für Segeln. Es ist ein Sport, der sehr viel Zeit braucht. Und dann zum Ende meiner Skikarriere habe ich mir gedacht, jetzt könnte ich vielleicht probieren mit Segeln. Es ist sehr interessant, es ist eine Herausforderung für mich, also immer wieder in einen anderen Sport. Und vielleicht es wäre viel leichter für meine Knie auf Segeln wie am Skifahren. Und ja, ich habe gesagt, okay, probieren wir mal. Und ich habe immer mehr trainiert und war immer mehr interessiert im Segeln. Und dann habe ich mit Regatten begonnen und so weiter. Und ja, ich habe sehr viel Spaß. Und wie gesagt, ich habe eine sehr große Privilegie, dass ich Bergen und Meer verbinden kann in meinem Leben. Und das tue ich jetzt.
Mhm. Schon ein paar Regatten dann erwähnt. Wann hat sich denn so dieser Leistungsgedanke ergeben? Das heißt, du bist auf dem Boot gesessen und hast dir dann gedacht, okay, das kann nicht alles sein. Irgendwie brauche ich diesen Wettkampf, oder?
Ja, genau. Na, ich wusste genau, ich mag nicht, für mich ist, ich bin Sportler wie viele andere natürlich und Wettkampf ist ein Teil des meines Lebens, wirklich wichtiger Teil. Und natürlich als Sportler willst du alles geben, immer in jeder Situation. Und das hast du dich gewöhnt durch diese Jahre. Ich war Rennläufer praktisch 30 Jahre lang. Und es bleibt in dir, diese Weltcup, diese Wille zu kämpfen, eine neue Entwicklung, immer alles geben, jeden Tag und so weiter. Und für mich war gar keine Frage, dass ich nur sitze auf einem Segelboot. Ich wollte natürlich Rennen fahren. Und ich wusste doch nicht, ob es das passt für mich oder nicht. Das ist nicht so leicht. Ich war immer interessiert in also Solo-Segeln oder zum Zweit und so weiter. Es ist ziemlich schwierig, ohne ganze Mannschaft zu segeln. Aber das ist eine Herausforderung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe eine gute Boot. Und ich gehe 500 Meilen allein segeln. Und dann sehe ich, ob das geht für mich oder nicht. Und nach diesen 500 Meilen, ich habe so viele Fehler gemacht, so viele Probleme gehabt, aber ich habe dann auch durch diese Probleme und so weiter, ich wollte es noch mehr, also ich wollte es, wie sagt man?
Das heißt, die Fehler haben dich motiviert sogar.
Genau, die haben mich motiviert, wirklich, und ich habe gesagt, okay, ich trainiere jetzt viel und dann mache ich meine erste Rennen. Und dann natürlich eine Saison war ich nur am Meer, nur zum Training. Und dann habe ich begonnen nächstes Jahr mit Regatten und hat gleich gut gepasst. Also ich war bereit. Natürlich bin ich noch immer ich bin kein großer Segler natürlich. Ich probiere immer viel zu trainieren. In Segeln ist es ist wichtig, immer viel auf Meer zu sein. Ebenso gleich wie beim Skifahren muss man sehr viel Zeit auf Schnee verbringen. Und diese Training von Skifahren, was ich habe gelernt beim Skifahren, ich habe immer die im Prinzip, ich habe immer das kopiert mit Segeln. Also ich wollte viel trainieren, so viel wie möglich. Und ich glaube, Training ist das Wichtigste in jedem Sport. Und die Resultaten, die kommen von gutes Training. Oder von schlechtem Training kommen die schlechten Resultate. Aber Training ist das Wichtigste und deswegen habe ich immer probiert, so viel, so oft wie möglich auf mehr zu sein und so weiter.
Ivica, wie fit muss man sein als Segler? Es ist ja eine Sportart, die, denke ich, die wenigsten schon aktiv ausgeübt haben. Du sagst, du trainierst viel auf dem Meer, aber muss man dann natürlich auch eine Grundfitness mitbringen, an der man dann im Training auch arbeiten muss?
Ja, sicher ist das Segeln nicht das aktivste Sport von Körper her. Es gibt, wenn du allein auf Boot bist, es gibt Positionen an Bord, wo du musst wirklich fit sein. Zum Beispiel ein Baumen, der vorne arbeitet mit schweren Segeln. Zum Beispiel in Klasse 40 macht man alles allein, ohne Hilfe von Hydraulik oder sowas. Und die Segeln sind bis 40 Kilo schwer. Und alles das muss man allein machen in wirklich eine unnatürliche Position und in einen bewegenden Raum, also wie ein Boot ist auf Meer und zum Beispiel großen Wellen. Und für diese Position muss man wirklich fit sein. Eine andere Positionen, wie natürlich auf Helm zu sein und so weiter, es ist nicht so wichtig. Nur, was ist wichtig, ist, der Wille ist der wichtigste von allen. Weil Meer ist vielfach stärker wie ein Mensch. Und Meer bricht deine Wille sehr oft. Und deswegen muss man sehr, sehr starke Wille haben. Die andere Ding ist, vielleicht der größte Problem der Solo-Segeln ist Schlafen. Du kannst immer nur 2 bis 3 Uhr schlafen, vielleicht auf Ozean. Im Adria kannst du nur schlafen 45 Minuten, weil es so viel Verkehr gibt. Und wenn du ein paar Tage draußen bist, in eine lange Regatta oder Training, da gibt es keinen Schlaf. Also du musst es wirklich, ich weiß nicht, wie das heißt, du musst nicht physisch fit sein, aber du musst wirklich, diese Schlafmanagement ist unglaublich wichtig. Und natürlich, die Regatten sind lang und es ist vielleicht ähnlich wie ein Ausdauersport. Man muss einen Rhythmus finden und diesen Rhythmus beachten und auch man muss ein bisschen sich konzentrieren auf nicht zu viel Energie weggeben. Mhm. Also wirklich immer, wie heißt das, Konservierung von Energie. Also wie eine Ausdauersport. Und natürlich das letzte Ding, wenn man ein Rennen fährt, ist man immer sehr konzentriert. Und diese Rennen sind meistens 5 bis 10 Tage lang oder auch, es gibt auch längere Rennen. Man muss diese Konzentration immer behalten. Immer probieren, 100% geben, auch in schwierigen Bedingungen. Und das ist auch ein Kriterium für eine gute Offshore-Segler. Alles das ist nicht also körperlich schwierig, es ist nicht eine weiß nicht, eine große Übung oder es ist nicht anaerobe Übung oder sowas, aber es das ist wichtig, also so gut wie möglich vorbereitet sein, bevor du auf Boot gehst. Und dann geht es auf die Substanz. Und diese musst du, ja, du musst alles geben, immer alles geben.
Jetzt hast du schon den mentalen Aspekt angesprochen, dass das wirklich für den Kopf sehr schwer ist auch. Da hast du ja viele andere Projekte schon gemacht. Du hast, du bist einmal durch Grönland, glaube ich, gegangen, oder? Eine Tour durch Grönland und so weiter. Also du hast ja auch mehrere Projekte, wo du auch, ich glaube, gar nicht so sehr deinen Körper, natürlich auch deinen Körper, aber vor allem auch deinen Geist herausforderst, oder?
Genau. Mhm. Ja, ich mag diese Sporte, wo du musst wirklich dich drücken. Für mich waren auch beim Skifahren Pisten, diese Pisten, wo du musst alles geben, war wirklich interessant für mich. Ich erinnere immer mich natürlich auf den Streif, wo du mit einem Puls mit 160 am Start steht, und das ist nicht nur eine physische Herausforderung, das ist eine mentale Kampf, und es gibt einige Pisten im Weltcup, die haben diese mentale Komponente, und ich mag das im Sport. Ich glaube, das ist wirklich das ist eine andere Level von Sport. Einige Sportarten haben diese Komponente gar nicht. Beim Skifahren und viele Adrenalinsporten gibt es diese Mentalkomponente, und das ist interessant für mich.
Hört man raus. Ivica, du hast es vorhin schon gesagt. Du hast mit dem Segeln angefangen und irgendwann kam in dir der Impuls durch: Ich bin Sportler, ich will da mehr machen. Mit welchen Zielen verfolgst du denn jetzt dieses Segeln? Road to Olympia heißt dann eigentlich, euer Ziel ist es, wir wollen 2024 am Start stehen, oder?
Genau, das ist der Hauptziel in diesem Olympia-Projekt. Die Qualifikation wird wirklich sehr schwierig. Es gibt nur 20 Plätze. Ich glaube, ja, halbe von diesen Plätzen gehen schon auf Amerika und Ozeanien und so weiter. Also wir haben wahrscheinlich 10 bis 12 Plätze hier in Europa zu teilen, und es wird natürlich, es ist auch eine Herausforderung, und Ziel zuerst ist es zu qualifizieren, und dann schauen wir weiter. In meinem Class 40 Projekt, das Hauptziel ist Regatta Route du Rhum fahren, das ist in 2022, das ist die größte Solo-Regatta über den Atlantik. Ja, Class 40 ist ein bisschen andere Umgebung, es ist da gibt es auch Regeln, oder wer eine schnellere Boot hat, ist normalerweise vorne, und natürlich, das ist auch ein Kampf von Budget, und es gibt professionelle Teams, die haben sehr große Budgets, und ich kann nicht natürlich kämpfen mit diesen, aber von Resultaten her ist es vielleicht nicht so wichtig für mich, ganz vorne zu sein. Es ist, ich glaube, auch nicht realistisch. Aber für mich ist dieser Kontakt mit Ozean und immer wieder lernen, neue Dinge, dass ich, das kommen später zum Die kommen später gut in Zukunft. Und also diese Rennen, Route du Rhum, keine Resultate, habe ich keinen Druck von Resultaten her. Ich will nur starten und natürlich ins Ziel kommen. Und das ist aber mittlerweile immer 100% dich und deine Boot pushen. Das ist also gleich wie ein Skifahren. Vielleicht hast du nicht das beste Material, aber du kannst immer 100% geben.
Ich höre schon die eine oder andere Parallele auch zu deiner Karriere im Bereich Ski Alpin heraus. Ich würde sagen, Ivica, vielen Dank schon mal jetzt für die Einblicke im Bereich Segeln. Wir sind aber ein Ski Alpin Podcast und alle Ski Alpin Fans warten natürlich schon auf das, was du uns dann zu erzählen hast. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann, Ivica, widmen wir uns dem Thema Ski Alpin. So, vom Wasser geht es jetzt auf den Schnee mit Ivica Kostelic. Wir sind weiterhin sehr froh, Ivica, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Und gerade im Teil, in dem wir gesprochen haben, hast du jetzt hinten raus auch gesagt, dass du und ihr im Vergleich jetzt zu anderen Nationen wesentlich weniger Budget habt und dass es vom ganzen Umfeld her ein bisschen schwieriger ist als in Nationen, die da auch schon viel etablierter und viel erfahrener sind. Und da ist bei mir sofort so ein bisschen die Parallele zu dem gekommen, was wir, und wir wissen, glaube ich, nur kleine Teile über die Anfänge von dir, deiner Schwester Janica, im Bereich Ski Alpin wissen. Es ist zu lesen davon, dass ihr teilweise in Zelten übernachtet habt, dass ihr im Auto übernachtet habt, dass ihr die Berge nach oben laufen musstet, um dann im Endeffekt sie auch wieder runterzufahren. Ich will gar nicht zu viel jetzt erzählen, sondern dich einfach fragen, Ivica, wie waren denn diese Anfänge für dich und deine Familie im Bereich Ski Alpin? Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, in einer Nation wie Kroatien zu sagen, wir wollen jetzt hier mal das Skifahren so richtig aufmischen? Wie waren denn die Anfänge?
Ja, ich muss zuerst sagen, auch für uns ist diese Geschichte ein bisschen unglaublich. von heutigen Sicht natürlich. Damals war ich nur 10 Jahre alt und wusste gar nicht genau über die Pläne. Ich wusste natürlich, dass die anderen großen Nationen, die etabliert sind, haben einen großen Vorsprung über uns. Aber ich habe mich nicht mehr gekümmert über Training und Pläne und so weiter. Als Kind machst du nur also Training, du bist noch immer beim Lernen, du musst eine Routine lernen, eine gute Arbeitsroutine und so weiter. Aber es gibt auch, tatsächlich hat mein Vater in 1990 einen 12-jährigen Plan geschrieben. Und dieser 12-jährige Plan hatte das Ziel war, eine Medaille zu holen in Olympia 2002. Natürlich auch für einen Mann von Österreich oder weiß nicht, Schweiz wäre es interessant, einen 12-jährigen Plan zu machen. Niemand macht 12-jährige Pläne. Alle Pläne sind nur für einen Olympiazyklus, also 4 Jahre, das ist der größte Makrozyklus, den es gibt. Und es ist sehr mutig, machen einen Plan, 12-jährigen Plan. Nur dieser Plan ist geschrieben im Tagesbuch von meinem Vater. Und es gibt, jemand kann das sehen. Und natürlich, wenn du weißt, dass in 2002 hat Janica 3 Goldmedaillen in Salt Lake City gewonnen, man fragt sich, wie ist das möglich? Das klingt unglaublich, aber das ist wirklich so. Für uns ist es auch ein bisschen unglaublich. unsere Training war ein bisschen Resultat von unserer Umgebung. Wir sind von einem Land, das nicht wirklich traditionelle Skifahrerland ist. Und seit 1991 hatten wir Krieg in Kroatien. Niemand wirklich interessiert. Skifahren natürlich war immer sehr populär am TV zu anschauen. Wir verfolgten damals in Jugoslawien, hätten wir auch eine starke Mannschaft, nur zum Beispiel mit Bojan Križaj und Rok Petrovic und so weiter, aber diese Rennläufer waren von Slowenien. Also diese Umgebung war es wirklich schwierig für einen Skifahrer. Wir mussten eigentlich zum Berge kommen, das haben wir gemacht. Nur Geld war immer ein großes Problem für uns. Und diese Geschichte mit Schlafen draußen, das mussten wir machen, weil wir hatten nur Geld für Skikarte. Wir könnten nicht, haben nicht genug Geld für beide Skikarte und Hotel. Und ja, Skikarte muss man haben, das ist so, aber wir mussten draußen schlafen. Nur hier auch muss ich sagen, wir waren vorbereitet für diese Dinge, weil für draußen zu schlafen. Zum Beispiel, ich habe früher erzählt über unser Land auf Insel Mljet. Diese kleine Land, wo wir wohnen, wir wohnen dort ohne Elektrizität und ohne diese kleine Land ist, kann man auf diese kleine Bucht kann man kommen nur mit einem Boot oder zu Fuß. Es gibt keine Verbindung mit einer Straße oder so. Also durch die Jahre haben wir uns gut mit Natur, waren wir gut verbunden und wir waren gut vorbereitet. Für uns war das kein Abenteuer, wirklich. Und ich wusste, und ich und Janice, wir wussten, dass natürlich wir möchten im Hotel schlafen. Das ist sicher so. Aber die Situation war so, wir hatten kein Geld. Und deswegen mussten wir Skikarte kaufen und ja, das ist es. Spätere Legenden, dass wir haben viel trainiert zu Fuß und so weiter, meistens ist es nicht wahr. Nur zum Beispiel, wenn Skiort war zu, wegen Wind oder wegen Nebel, wir waren dort für, ich weiß nicht, 6-7 Tage. Und wir wollten nicht keinen Tag verpassen. Und das, dann haben wir trainiert auch zu Fuß. Und ja, für mich war da auch das war auch ein gutes Training. Auch für mentale Seite des Skifahrens. Und alles das macht dir stärker. Die andere Ding ist, wir haben dann, wir sind gekommen zum Bergen und wir haben dann später sehr viel Zeit verbracht in den Bergen. Das macht unsere ganze Training und ganze Philosophie ein bisschen anders wie unsere Konkurrenz. Unsere Konkurrenz kommt meistens von Bergen. Die Rennläufer sind geboren in Bergen und wir sind ins Bergen gekommen und wir hätten eine andere Beziehung zum Bergen und Schnee wie unsere Konkurrenz. Für uns waren Berge und Schnee eine Privilegie. Also wir haben ich war immer so glücklich, fühlte ich mich so glücklich, wenn ich könnte Skifahren und vielleicht unsere Konkurrenz wusste nicht, wie glücklich sie sind mit dieser sie sind viel reicher und die können nicht, die verstehen nicht, wie reich sie sind. Und,
also das ist für viele, vielleicht aus Ländern jetzt wie Deutschland, Österreich, der Schweiz, eher selbst natürlich was Selbstverständliches war, was genau. Ihr euch im Endeffekt hart erarbeiten musstet. Ivica, wann war denn der erste Kontakt zu internationaler Konkurrenz für euch als Kinder, Jugendliche, wann war der denn da?
Ja, in 1992 war der erste Kontakt. Ich habe gleich im ersten Saison einige Rennen gewonnen. Wir waren dann auf Topolino. Ich war, glaube ich, 12. ein Riesentorlauf. Slalom bin ich ausgeschieden. Aber ich glaube, ja, das waren Jahre 91, 92 war die ersten internationalen Rennen für uns.
Mhm. Und Kannst du dich erinnern, wie die Reaktion war auf euch? Weil da kommt so eine Familie daher aus einem Land, das man nicht mit Skifahren verbindet. Hast du da Erinnerungen dran?
Ja, viele waren interessiert. Normalerweise war Kroatien, was die Österreicher und die anderen wollten sagen, die sind Exotiker. Mhm. Das ist wirklich nicht so, weil Kroatien hätte auch früher, nicht auf einem internationalen Level, aber auf nationalen Level in Jugoslawien und so weiter. Wir haben eine Skitradition. Wir fahren gerne und so weiter. Aber die Reaktion war zuerst, die Exotiker sind gekommen. Nur der erste wirkliche Schock für internationale Konkurrenz war meine Schwester, nicht ich. Ich war immer sehr gut. Ich war, ich weiß nicht, Zweiter. Ich habe einmal gewonnen und dann bin ich Fünfter, Zehnter und so weiter. Aber Janica hat zum Beispiel in der letzten Schulsaison alle Rennen gewonnen. Und das war wirklich, das hat viel Interesse produziert von anderen Nationen.
Mhm. Gab es damals überhaupt sowas wie einen Verband oder Strukturen, die euch auch unterstützt haben? Oder war das wirklich alle Energie aus der Familie heraus?
Das war in dieser Zeit bis 1998 war es wirklich schwierig. Der Verband hat nicht gut funktioniert. Wir haben hier und da bekommen einen Helm oder eine Jacke, aber das hat nicht funktioniert, wirklich. Zum Beispiel, ich habe einen Helm getragen von 91 bis 97. Oh. Und dann hat Vedran Pavlik war unser bester Skifahrer im Weltcup. Er war auch ein Alleinkämpfer. Er hat nie eine Spitzenresultate gemacht, aber durch diesen Alleinkampf hat er viel gelernt. Über Weltcup, über wie Dings funktionieren und so weiter. Und er hat mit Skifahren Schluss gemacht nach Nagano 98. Und dann ist er bekommen, er hat Präsident, er war Präsident von kroatischer Skimannschaft von 98 und nachher. Und nach Jahr 98 waren dann, war da alles viel besser. Von finanziellen auch Grund bis Ausrüstung war schon da und so weiter. Und seit 98 hat Verband gut gelaufen, früher nicht.
Aber dieser Weg jetzt von diesen Schülermeisterschaften, die du ansprichst, das sind wir ja Anfang der 90er Jahre, wo es die ersten Kontakte gibt, bis dann der Verband anfängt, professionelle Strukturen zu entwickeln. Da liegen ja wahnsinnig viele Jahre dazwischen und auch Jahre, die für jeden Sportler entscheidend sind in der Entwicklung, weil man in dieser Zeit genau die Grundlagen lernt, die man dann später abrufen kann. Wie ist es dir und deiner Schwester Janica denn gelungen, die Grundlagen dort zu legen, auf deren Erfolge dann ihr später aufbauen konntet?
Ja, das kommt sicher aus meiner Sicht. Wir hätten immer schon, früher und später natürlich, ich denke, wir haben ein besseres Training wie unsere Konkurrenz. Zuerst, wir haben sehr viel trainiert, immer sehr viel. Ich kann wirklich sagen, zwei bis dreimal so viel wie unsere Konkurrenz. Es ist gut, alles steht in Tagen von meinem Vater, dass er hat jeden Skitag in Tagebuch seit 1990 und ich habe auch ein Tagebuch seit 1994. Und da kannst du sehen, wie viel haben wir trainiert, was war anders von unserer Konkurrenz und so weiter. Es war von Beginn her ein bisschen anders, weil mein Vater war als Junge, er war ein Europacup-Läufer in jugoslawischen Skiteam in 60er Jahren. Er wusste etwas über Skifahren und seine Hauptjob war Handballcoach. Er war ein wirklich guter Handballcoach in Jugoslawien, auch von stärkeren Mannschaften in Jugoslawien und so weiter. Und er hat in 1990 entschieden, dass er übernimmt mich und meine Schwester. Und erstes Mal ist er gekommen auf Mörtöler Gletscher in 1988, ein Training von damaliger jugoslawischer Nationalmannschaft anzuschauen. Und er hat, das steht in seinem Tagebuch, er sagt, ich habe der Training gesehen. Ich weiß nicht, ob sie so clever sind oder ich so dumm sind, aber das ist kein Training. Und ich glaube, er hat vieles kopiert von Handballtraining. Ich möchte nicht sagen, vielleicht in Details, nur in eine Philosophie. Unser Training war immer ein bisschen viel anders wie unsere Konkurrenz. Natürlich, das kommt auch von der Umgebung her, was ich habe früher erzählt, aber auch von dieser Philosophie von meinem Vater, wo du musst wirklich sehr, sehr stark trainieren. Ich weiß nicht, zum Beispiel, das ist eine Beispiel. Meine Konkurrenz, wenn ich 12 Jahre war, hat gemacht zum Beispiel 8 Runden durch Strecke pro Tag. Ich habe gemacht 30. Ist auch alles ist anders, kommt anders von diesem Training. Deine Beziehung zu Skifahren ist ganz anders wie von deiner Konkurrenz. Ja, bitte, Lukas.
Nein, ich wollte nur wissen, ob du glaubst, dass dieses hohe Trainingspensum auch dann einen Einfluss hatte später in der Karriere, dass du einfach größere körperliche Probleme hattest früher.
Sicher, das ist sicher so. Das ist sicher so. Aber ich schaue es so ein. Du bist, wir waren Alleinkämpfer. Da waren nur ich und meine Schwester und Vater. Und wir mussten größere Systeme besiegen. Die größeren Systeme haben sehr viele Ressourcen. Vor allem in Rennfahrer. Die haben viele Rennfahrer. Und zum Beispiel in einem großen System gibt es auch viele Verletzungen. Nun, wir sehen nicht so viel diese Verletzungen, weil sie verteilt sind auf größere Nummer der Menschen. Zum Beispiel für ein österreichisches System, um eine Hirscher oder Herrenmeier zu produzieren, man muss zahlen mit Verletzungen. Aber das ganze System trägt diese Verletzungen. Und wir waren nur zwei. Wie könnte man also die größere System besiegen? Du musst bereit sein, ein Opfer zu machen. Und das ist sicher so. Du kannst es nicht, in meiner Meinung, du kannst es nicht vermeiden. Weil, wie kannst du das größere System besiegen? Das größere System hat viele Vorteile. Du hast keine. Zum Beispiel Nummer der Skifahrer, Nähe der Skifabriken und dann natürlich Gletschern, Skiorte und so weiter und so weiter. Also das ist eine zu große Vorsprung, dass du das kopieren kannst. Du kannst es nicht kopieren. Du musst irgendwo eine Differenz machen. Und das kannst du machen, wahrscheinlich wir haben gemacht, im Training. Und durch diesen Training, du musst viel mehr trainieren und so weiter, und du musst bereit sein, dass dieses Training bringt dir viele gute Resultate, aber es bringt auch Opfer. Und diese Opfer waren Verletzungen für uns. Es ist schwierig zu sein, es ist schwierig zu sagen, ob wir könnten das vermeiden oder nicht. Ich glaube, vielleicht könnten wir vermeiden einige Verletzungen, aber meistens nicht. Und ich glaube, das ist ein Preis, um ganz oben zu sein, ohne alle diese schönen Dinge wie zum Beispiel Skischulen, Skifabriken, technischer Support und so weiter und so weiter. Und ja, das ist, ich glaube immer so, weißt du, es ist zum Beispiel wie im Krieg, wenn du eine kleine Gruppe bist und du musst besiegen eine größere Gruppe, du musst vorbereitet sein, dass du bringst mehr Opfer, dass du kämpfst auf eine andere Art wie eine große Gruppe. Und das mussten wir machen. Wir könnten nicht das Gleiche machen wie Österreich oder Schweiz. Und diese merke ich heute auch viel. Die kleineren Nationen und kleineren Gruppen wollen der großen Nationen kopieren. Das ist unmöglich. Das ist einfach unmöglich.
Und wahrscheinlich auch der falsche Ansatz. Ein Name und eine Person, die auch jetzt in unseren Gesprächen immer wieder aufgetaucht ist, ist natürlich dein Vater, Ante. Ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen, oder, Ivica?
Ja, sicher, ja. Er hat das alles, er war unsere, er hat alles das geführt, alle diese Trainings seit 1990 bis zum Spitze. In den ersten Jahren bis 97 war er alles in dem Team. Er war Trainer, Koch und Taxi-Driver und Servicemann. Das war sehr, sehr schwierig für ihn. Aber Er hat das gemacht. Er war wirklich eine sehr starke Führer von uns.
Mhm. Jetzt ist es so, in jeder Familie, so harmonisch die Familie ist, da gibt es mal ein bisschen Streit und man geht sich mal auf die Nerven und man wird auch mal ein bisschen lauter. Aber in den meisten normalen Familien verbringt man auch nicht so viel Zeit miteinander und geht exakt den gleichen Weg. Ja. Wie konnte trennen? Also du, Janica und Ante, ihr wart ja wirklich, habt im Endeffekt diesen ganzen Weg immer seitdem zu dritt gegangen. Gab es auch da mal Streit? Gab es mal Probleme? Wie lief das denn innerhalb der Familie ab? Nimm uns da mal mit.
Ja, sicher. Du hast recht gesagt. Es gibt immer Probleme. Das geht nicht so leicht. Wir haben dann entwickelt, ich und Janica, in andere Wege einen Mechanismus, mit das zu gehen. Also Vater ist eine sehr starkwillige Person, aber Janica hat Kopf wie Vater. Zum Beispiel sie hat oft auch gesagt nein oder hat etwas anderes gemacht und so weiter. Ich war immer ein Arbeiter. Ich habe wenigstens Nein gesagt und ich habe meistens gemacht, was Vater wollte. Aber wir haben auch einige Trennung. Mein Vater ist sehr schlechter Diplomat, zum Beispiel. Er war immer sehr, sehr gerade, er spricht immer sehr gerade. Er ist brutal realistisch und das stört dich auch manchmal in die Karriere. Meistens, ich kann auch sagen, sehr, sehr oft hat er recht und in seinen eigenen Weg war er recht. Ich habe gesagt, er hat recht, er natürlich, es klingt sehr, sehr schwierig, das zu hören, aber er hat recht. Und ja, das ist normal. In jeder Familie gibt es Trennungen in Meinungen und so weiter. Aber das Wichtigste ist, wir haben immer gearbeitet in eine Richtung. Und was wirklich mein Vater gelungen hat, ist diese Jahre von 91 bis 95, also von 10 bis 15 Jahre alt, die sind sehr, sehr wichtigen Jahren. Wir haben diese Arbeitsroutine bekommen. Und später waren wir gewohnt auf diese Arbeitsroutine. Und für uns war das also alles normal. Wir haben von Beginn her sehr viel trainiert. Und das war auch später normal. Später war es nicht normal, wenn wir wollten weniger trainieren. Diese harten Jahre von 91 bis 95 haben uns wirklich gebaut. Und auch mich und meine Schwester. Nicht natürlich durch unseren Vater und unsere Familie, auch durch diese Umgebung mit immer eine Geldsprache. Geld war nicht immer sicher und so weiter. Wir waren gewohnt, auf viel zu arbeiten und nicht viel zu philosophieren.
Ivica, jetzt haben wir auch schon ein bisschen über Verletzungen gesprochen. Du hast, bevor du die ersten Weltcup-Erfolge gefeiert hast, auch schon schwere Verletzungen gehabt. Da waren Kreuzbandrisse in beiden Knien dabei. War das damals zu dem Zeitpunkt auch noch eine schlimmere Diagnose, weil heute einfach die Medizin auch weiter ist als damals? War das noch schlimmer damals, die Diagnose Kreuzbandrisse?
Ja, Na, für mich war erste Kreuzbandriss Katastrophe. Ich habe gedacht, dass ich fertig bin. Weil damals, ich weiß, dass einige sind nicht zurückgekommen nach einem Kreuzbandriss. Und ich wusste nicht, was ich erwarten soll. Aber dann später habe ich dann noch viermal Kreuzband operiert und es ging noch immer. Also das erste Mal war das Schwierigste, das war in 98. Und später lernt man viel über die Rehabilitation, was man kann, erwarten kann, und man wird immer besser in Rehabilitation, immer mehr präzise, mehr Erfahrung und so weiter. Und das geht viel besser später.
Mhm. Tobias, machst du weiter?
Gerne mache ich weiter. Ivica, dann verlassen wir jetzt mal so ein bisschen den Juniorenbereich und kommen auch in den Bereich rein, den Lukas gerade so ein bisschen andeutet. Es ist jetzt der Übergang da in den Profibereich. Was hat sich da für dich in diesem Moment verändert? War in diesem Moment auch klar, das wird unser Beruf, das ist genau das, was wir jetzt zukünftig immer machen wollen und werden? Im Verband hat sich auch was geändert, hast du gesagt. Beschreib uns doch mal den Übergang vom Juniorenbereich dann in den Profibereich.
Ja, diese wirklich wichtige Jahre, ich glaube, ich waren für mich 96 und für uns von 96 bis 99. Damals habe ich erste Jahr FIS, war für mich 1995. Ich habe schon gute Resultate gehabt und ich wusste, dass ich will weitergehen mit Skifahren. Und dann jedes Jahr 96, 97 habe ich immer bessere Resultate. Und ich war zum Beispiel, ich muss mich wirklich mich anschauen, im zweiten Jahr FIS war ich schon unter dem Top 300 in zum Beispiel Super-G. Und im dritten Jahr FIS war ich unter der 200 Super-G und Slalom. Also ich war, ich wollte das eigentlich machen, ich habe gute Resultate gehabt. Janica ist erstmal in, warte mal, glaube ich, 97 FIS gefahren und war gleich eine Star. Also alle haben viel geredet über Janica. Und Janica war eigentlich Hauptmotor von unserer Mannschaft in Jahren 97 bis 2001. Ich war dann von 1998 bis 2001 sehr oft verletzt. Ich habe nur in diesen 3 Jahren 3-mal Kreuzband gerissen.
Wahnsinn. Ja.
Und ja, das war sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Ich glaube, es war die schwierigste Zeit von ganzen Karriere. Du bist noch nicht im Weltcup. Du bist eine gute Junior, aber das bedeutet nichts. Ich war in diesen 3 Jahren zusammen mit, es waren keine, nur diese 3 Kreuzbänder, es war nur noch eine Medial-Kollateral-Ligament und einmal mediale Meniskus. Das war zusammen, glaube ich, 18, etwa 22 Monate Rehabilitation in 3 Jahren. Ich war fast öfter im Spital wie auf der Piste. Aber das war meine private Kampf, wirklich. Weil in diesem Kampf kann dir niemand wirklich helfen. Du bist am Ende wirklich allein. Und dieser Wille, weiterzugehen, kann nur durch dich kommen. Seit 1998 ist Janica im Weltcup gefahren und hat erste Sieg gefeiert in St. Anton Kombination. Das war eine große Sensation. Sie war nur, glaube ich, 17 Jahre alt. Und dann haben wir gesehen, okay, unsere Projekt, es gibt Resultaten. Wir sind quasi am Ziel. Wir sind im Weltcup und so weiter. Nur ich war noch nicht auf meinem Ziel und ich musste noch sehr, sehr lang warten. Und diese Jahre waren super schwierig für mich. Janica war schon im Weltcup. Zum Beispiel 1999 erste Sieg und in 2001 hat sie Gesamtweltcup gewonnen, aber auch mittlerweile nach einer großen Verletzung. Und ja, ich war nirgendwo. Und nach diesem dritten Kreuzbandriss, das war Tiefpunkt von meiner Karriere, wirklich.
Wie wichtig waren denn die Erfolge von Janica für dich, um weiter dran zu glauben, dass auch du es irgendwann schaffen kannst? Weil du hast ja selber gesagt, mit den ersten Erfolgen von ihr habt ihr gemerkt, unser Projekt, das viele, viele Jahre gedauert hat, so alternativ zu trainieren, das hat auf jeden Fall das Potenzial. Und dann siehst du, Janica gewinnt diese Rennen, während du verletzt bist. Wie wichtig waren denn ihre Siege für dich mental, um dann immer auch weiter an dich selber zu glauben?
Sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Das hat so viel Freude gemacht für uns alle, weil wir waren immer alle zusammen. Wir haben wegen all dieser Situation, wir waren immer zusammen. Zum Beispiel, wir können nur eine Zimmer haben im Hotel. Wir waren immer zusammen, immer zusammen. Zusammen geschlafen, zusammen gegessen, zusammen trainiert. Und was ich immer geglaubt habe, hat Janica überall sehr viel profitiert von diesem Training, weil ich bin die ältere Bruder und ich bin stärker, aber sie hat immer das Gleiche trainiert wie ich. Immer das gleiche Nummer der Runden. Wir haben fast alles gleich gemacht, nur zum Beispiel unsere Gewichte im Training waren nicht gleich. Nicht? Aber alles anders war gleich. Und auch von das her habe ich, wir haben immer unsere Erfolge, das waren Zusammenerfolge, wirklich. Und Janica hat sich immer sehr viel gefreut später auf meine Erfolge. Und ich seine. Wir sind eine Mannschaft, wir waren immer zusammen. Und für uns war das wirklich eine, ich habe mir gedacht, okay, es geht, wir sind am Ziel. Und für mich, ich habe immer sehr viel Leidenschaft zum Skifahren und Bergen. Und ich habe sehr, sehr viel gegeben zum Sport, auch bevor ich eine erste Sieg im Weltcup feierte. Und ich habe mich immer gedacht, so viel Leidenschaft, das kann nicht gehen. Die Resultate kommen sicher. Ich muss vielleicht ein bisschen mehr warten. Ich habe wirklich sehr stark auf das geglaubt. Das ist auch meine Glaube im Leben. Weißt du, wenn du gibst so viel in eine Richtung, etwas muss kommen. Vielleicht musst du ein bisschen warten, vielleicht kommt es früher, vielleicht kommt es später. Aber es ist unmöglich, dass es keine Resultate gibt. Und mit diesem Glaube habe ich mich durch diese schwierigen Jahre gekämpft, in Spitalen und so weiter. Es war schwierig, es war manchmal schwierig zu glauben, wirklich so. Aber in meiner Meinung, das ist sicher so im Leben. Das kann nicht, weil Leben, das ist eine, wie heißt das, ein Rule. Das ist ein,
eine Regel, ja.
Eine Regel, genau. Und ja, ich musste nur warten. Und dann ist in 2001 endlich diese Energie, die gespeichert war, für 3 Jahre hat diese Energie explodiert.
Genau, und da sind wir beim 25. November 2001. Da steht da oben ein Skifahrer, der, wie wir gehört haben, sehr, sehr viele schwere Verletzungen hinter sich hat, der aus immer noch einem exotischen, aus einer exotischen Skination Kroatien kommt und der die Startnummer 64 trägt. Steht da oben im Slalom von Espen am Start. Und gewinnt dann wie dieses Rennen, weil ihr werdet es euch denken, liebe Zuhörer, genau dieser Starter da oben war unser Gast Ivica Kostelic. Ivica, was ist an diesem Tag mit dieser Startnummer und dieser Geschichte passiert?
Ja, es ist eine spezielle Geschichte. Es war erst das Slalom von Saison. Ich war in Sölden, glaube ich, Punkte gemacht, in Riesentorlauf. Aber ja, ich weiß nicht, es war 20, etwas 25, 28, also nichts Besonderes. Nur Slalom ist gut gegangen im Training, aber man weiß nie, wie gut er ist, bis er am Start von Weltcup ist. Und ein paar Tage früher haben wir mit Slowenen zusammen trainiert. Und die haben mir gesagt, dass ich soll ein bisschen warten, erste 2-3 Runden, bis die slowenische Mannschaft fährt durch die Strecke, dass ich keine falsche Linie mache, oder? Okay. Und ich war sehr, sehr nervös in Aspen vor dem ersten Rennen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht Körper hat gewusst, dass etwas Großes kommt. Aber wirklich war ich sehr, sehr nervös. Und was kann man erwarten mit Nummer 64? Du musst kämpfen für zweiten Durchgang, natürlich. Das ist normalerweise so. Und ich erinnere mich, in beiden Läufen habe ich mich so leicht gefühlt auf Ski. Ich habe immer gedacht, ich habe noch Reserve, weil es ist alles so leicht gegangen. Später in meiner Karriere hatte ich noch ein paar Mal diese Gefühl, wenn du wirklich in einer super Form bist, kommt alles so leicht, dass du ein Gefühl hast, dass du gibst nicht 100%. Du fährst nur so, ohne Probleme von oben bis unten. Und natürlich nach dem ersten Durchgang war ich Siebter, war ich überglücklich mit das. Und für alle von uns war das schon eine Überraschung. Und dann, zweiten Durchgang und Sieg. Das hat niemand erwartet. Wir auch nicht. Und also wir waren Außenseiter. Und es hat die Publikum, wissen Sie, die Amerikaner, die lieben solche Geschichten von Außenseiter nach vorne zu kommen und so weiter. Das war eine große Feier in Ziel. Und erste Mal meine große Idole, zum Beispiel Omot, kommt zu mir und gratuliert mich. Und ich habe dann, die Resultaten waren damals auf Papier. Ich weiß nicht, heute sind normalerweise online. Und ich habe dieses Papier auf meinen Nachttisch, ich habe es gelegen auf meinen Nachttisch, dass wenn ich erwache in morgen, dass ich sehe diese Resultat ist nicht mehr hier. Weil es war hier ein Traum für mich. Habe ich gedacht, das ist vielleicht ein Traum. Ja, das war wirklich besondere. Und wirklich diese Energie, die gespeichert war durch die Rehabilitationen und die Spital immer kämpfen, jeden Tag. Ich glaube, das hat damals explodiert. Ich war in diesen, zum Beispiel speziell seit dem letzten Kreuzbandriss. Und Kreuzbandriss war im Januar 2001, also das war nur 10 Monate vor dem Rennen. Ich habe diese 10 Monate gelebt wie ein Mönch, wirklich. Nur um Skifahren gedacht. Alles, was ich getan habe, habe ich nur mit einem Ziel gemacht. Wirklich, von morgen bis Abend. Nie mehr in meiner Karriere habe ich habe ich so viel gemacht für Skifahren. So viel Gedenke, so viel Energie. Und ich glaube, das ist dann recht gekommen in Aspen. Mhm. Und auch später durch diese Saison habe ich gesiegt und dann habe ich auch kleine Kugel geholt.
Ja. Genau, ist ja auch wirklich eine beeindruckende Geschichte, dass wir vom ersten Slalom der Saison sprechen, Startnummer 64, die gewinnt am Ende dann die kleine Kugel. Also das ist ja eine Geschichte, die wirklich unglaublich ist. Ivica, was mich wirklich noch interessieren wird, du stehst dann unten in Aspen im Ziel und gewinnst dieses Rennen und sagst selber, dann kommt Jetil André Ormod und gratuliert. Was haben die denn zu dir gesagt? Haben gesagt, sag mal, wer bist du? Was willst du hier? Wie ist denn die Reaktion da gewesen?
Ja, nein, die Reaktionen waren sehr positiv, überall. Auch zwischen die Rennläufer, die waren wirklich, ich glaube, alle so positiv begeistert mit das. Und ich glaube, es gibt immer eine große Solidarität zwischen den Läufern im Weltcup. Wir beißen alle das gleiche Brot und wir wissen, was die anderen tun muss für die Resultaten. Und deswegen freut mich auch und die alle anderen, wenn einer, das wir kennen, war oft verletzt, hatte einen harten Weg, ist am Ende gekommen bis ein großes Resultat. Wir sind wirklich, wir sind froh. Ich bin froh. Weil ich, der Kreis der Rennläufer im Weltcup ist nicht so groß. Das sind etwa 60 Leute. Und normalerweise kennst du alle von diesen 60 Leuten, mehr oder weniger. Mit welchen bist du Freund, mit anderen kennst du, wir trainieren manchmal immer zusammen und so weiter. Also wir kennen, was sind die Probleme von den anderen Läufern, was sind die Stärke und so weiter. Und du respektierst diesen Läufer. Weil natürlich bis zu diesem Spitzenrang zu kommen in Skifahren ist es besonders schwierig. Und diese Leute, die im Weltcup sind, sie kennen einander sehr gut, mehr oder weniger. Vielleicht kommen ein Jahr ein paar jüngere Läufer, neue Läufer, aber in einem Jahr, wir kennen diese jungen Läufer schon. Und zum Beispiel, es gibt sehr schöne Geschichte in Skifahren. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel auf die einzige Sieg von Truls Ove Karlsson in Kranjskagora. Er war immer auch ein Außenseiter und so weiter. Und diesen Tag war Tag von Truls. Und ich war glücklich. Ich war glücklich für ihn. Wirklich. Es gibt solche Momente und zum Beispiel, ich war traurig wenn Benny Reich hat Weltcup verloren, er hat auch eingefädelt in letzte in Kampf für Gesamtweltcup 2009 oder 9, glaube ich 9. Und er hat diesen Kampf verloren, weil er hat eingefädelt. Und ich war wirklich traurig für diesen Mann. Okay, Swindle hat gewonnen, aber ja, ich weiß nicht, habe sehr viel Respekt zum Benny und ja, ich war ein bisschen traurig. Also man fühlt diese Momente und dieser Aspen-Sieg war ein spezieller Moment und ich habe bemerkt, alle waren cool mit das und ja, es war sehr schön.
Das ist schön zu hören und deckt sich ja auch wirklich mit den Erfahrungen, die man auch von Weltcup-Athleten hört. Christian Neureuther hat zu mir mal gesagt, das ist die Mentalität der Berge. Man hilft sich dort einfach. Man ist dort zuvorkommend und bringt dort einfach, man gibt aufeinander Acht und es herrscht dort eine Grundsolidarität. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Dann gewinnst du diesen Slalom und dann gewinnst du in Wengen, gewinnst in Flachau noch in dieser Saison, holst die kleine Kugel. In der nächsten Saison geht es weiter, dass du in Sestriere, in Bormio, in Kranjska-Gora auch gewinnst. Was ist denn in diesem Zeitpunkt in Kroatien passiert? Ist da so ein wirklicher Boom dann auch ausgelöst worden? Oder hat es schon mit Janica angefangen und ist mit ihr der Boom gekommen? Weil Kroatien nimmt man jetzt ernst. Das steht jetzt natürlich auf der Landkarte, auch durch die Rennen in Zagreb. Wann hat es in Kroatien denn angefangen, dass die Leute gesagt haben, so wow, das ist ein geiler Sport, für den wir uns auch in der Öffentlichkeit interessieren?
Ja, wir in Kroatien waren immer Verfolger von Weltcup. Also ich habe das früher gesagt. Aber in unserem Kopf, in eine generelle Meinung, ist Skifahren ein hochtechnischer Sport für reiche Nationen. Also du hast hier Zentraleuropa, also Österreich, Schweiz, Italien, Deutschland, Frankreich, Skandinavien, Nordamerika und das ist es. Also es gibt keine wirkliche Exotiker in Skiweltcup. Das sind wirklich sozusagen der Leader der Welt. Und dann ist es gekommen und auf einmal sind wir, wow, wir können das machen. Wie ist das möglich? Also mit schwerer Arbeit kannst du das machen. Und ich glaube, das hat eine Dose von Hoffnung gebracht. Wirklich verrückt. Wir haben sehr, sehr viel Unterstützung von Massen in Kroatien.
Ivica, wenn wir dann ein bisschen weiterschauen, jetzt ein paar Jahre, du hast da dann einen ersten Anlauf genommen zum Allrounder, ja? Du warst ja früher doch auf die technischen Disziplinen, auf den Slalom eigentlich spezialisiert und hast dort die größten Erfolge gemacht. Und dann, was war so die Entscheidung, dass du dann auf einmal ein Allrounder wurdest?
Ja, wir waren von Beginn her, wollten wir alles fahren. Vielleicht Die Leute denken, dass ich bin gekommen von technischer Seite, das ist nicht das ist nicht Wirklichkeit. Seit ich begonnen zu trainieren hat, haben wir immer alles trainiert und speziell hat unser Vater immer gesprochen über diese Allround Skifahren. Wir mussten alle Disziplinen fahren. Unsere Vorbilder und meine größte Vorbild war immer Girardelli oder Omot oder Kili. Schranz, die alles gefahren sind und seit Beginn her war unsere Sicht auf Skifahren eine Gesicht, dass wir haben vier Disziplinen, wir wollen alles fahren, das ist in sportlicher Wert, ist das ist der größte Wert des Skifahrens. Aber dann, und auch in FIS-Rennen, in meinen FIS-Jahren, war Super-G meine beste Disziplin, war nicht Slalom. Ich war immer das Beste in Super-G und Slalom. Und zum Beispiel Abfahrt war bessere Disziplin wie Riesentorlauf für mich. Und nach diesen Verletzungen haben wir dann entscheidet, wir machen einen Schritt zurück. Wir machen viel mehr technisch Riesentorlauf, Slalom. Und vielleicht da haben wir eine bessere Chance durchzubrechen. Und dann später, seit 2003, wollten wir uns vorbereiten für Torino und für die Kombination in Torino 2006. Mhm. Und seit dann bin ich immer wieder auf lange Ski gestanden und zurückgekommen. Und dann durch die Jahre haben wir sehr viel auch Speed trainiert. Und am Ende haben wir erreicht, wie auf auch Janica, unsere Ideal der komplette Skifahrer. Und das war eigentlich immer unsere Traum.
Und war wirklich der Gesamtweltcup auch ein Ziel? Du hast es jetzt beschrieben als der komplette Skifahrer. War das dann auch ein Ziel? Wir gehen, damit wir auch im Gesamtweltcup größere Chancen haben.
Ja, seit 2006 haben wir über das gedacht. Mhm. Da ist super Kombination gekommen, 2008 glaube ich, oder 2007. Das hat da ein bisschen gewechselt, die Schwerpunkt der Punkten in Gesamtweltcup. Du kannst mit 5 oder 6 super Kombis viele Punkte gewinnen. Aber dann muss man also schnelle Disziplinen auffahren. Und wir haben immer mehrere schnelle Disziplinen gefahren. Und wir haben auch bemerkt, und das ist sehr wichtig, dass in meinem Fall schnellen Disziplinen helfen die technischen. Okay. Also Training von schnellen Disziplinen hat mir wirklich geholfen in Slalom und Riesentorlauf. Und es ist interessanterweise, dass zum Beispiel vor 2006, wir haben Marc Girardelli gekannt und er hat gesagt, ich glaube, ihr sollt mehr schnelle Disziplinen fahren, die schnellen Disziplinen helfen dich im Slalom und Riesentorlauf zu entwickeln. Und ich glaube, das war wirklich so. Und auch von der Kopf her war es für mich wichtig, dass auf einem Wochenende habe ich auch eine schnelle Disziplin auf Programm. Und auch wenn ich nicht ganz gut bin in Slalom und Riesentorlauf, habe ich immer Freude über ein Rennen am Wochenende, weil es gibt eine schnelle Rennen und das ist eine Entwicklung für mich, eine Herausforderung. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, dass wir zurückkommen auf schnelle Disziplinen.
Also auch zusätzliche Motivation. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einmal kurz eine Pause und dann müssen wir noch etwas klären, Stichwort Marcel Hirscher, Ivica. Ja? Ja. Also wir machen jetzt noch mal eine Pause und dann machen wir den letzten Block.
Okay.
Ivica, ganz ein wichtiges Thema. Österreich hat das auch noch immer ein bisschen im Hinterkopf, ja, österreichische Skifans, diese Geschichte mit Marcel Hirscher. Es ging darum, dass er einen Slalom in Zagreb gewonnen hat. 2012 war das. Er hat mich ja dann auch irgendwie so abgelöst. Du warst ja der letzte Gesamtweltcup-Sieger, bevor Hirscher den Lauf gehabt hat. Und in Zagreb hat er gewonnen und da war man sich nicht sicher, ob er eingefädelt hat in Zagreb oder nicht. Ja, es gab TV-Bilder, da ist es ganz schwer zu sehen gewesen. Und dann war eben sozusagen der Vorwurf im Raum, ob Hirscher da nicht eingefädelt hat. Jetzt würde ich dich gleich mal fragen, wie blickst du auf dieses Rennen zurück und auf diese ganze Diskussion?
Ja, am Ende, da in Zagreb-Slalom waren zwei Situationen, die unter Frage stehen. Ob Marcel angefädelt hat und auch, ob Felix angefädelt hat. Später die sogenannte Konfrontation, die in Kitzbühel gekommen ist, ist nicht das Resultat von diesem Slalom. Ich persönlich bin ich nicht sicher, ob Marcel eingefädelt ist in Zagreb oder nicht. Das kann man nicht sagen von der Kamera. Mhm. Was ist passiert in Kitzbühel-Slalom? Hätten wir auch eine gleiche Fragesituation im ersten Durchgang, vielleicht kannst du dich erinnern, wo es unklar ist, ob Marcel hat eingefädelt oder nicht. Und dann ist er eingefädelt im zweiten Durchgang ins Ziel gekommen. Und natürlich, ich habe eine gute Kommentar bekommen von Michael Janik. Er hat gesagt, Marcel Hirscher ist der erste Rennläufer der Welt, der eingefädelt ist in beide Durchgänge. Ja. Und für mich ich bin der Mensch, der in Sport für mich gilt es eine Ding mehr als Resultate. Und das ist, kann man sagen, Fairplay oder ich weiß nicht, wie, vielleicht hast, kannst du sagen, Gesicht. Eine große Vorbild für das, für mich, ist Benny Reich. Er hätte auch früher sehr viele Einfädler gehabt und auch in sehr wichtigen Rennen. Und diese Einfädler kannst du auch nicht sehen. Zum Beispiel Torino 2006 Kombination. Oder wann hat er damals 2008 oder 2009 Gesamtweltcup verloren in letzten Rennen mit einem Einfädler? Aber er hat eingefädelt, niemand hat das gesehen und er ist rausgefahren. Es war in einem sehr, sehr schwierigen Punkt, eine Olympia-Goldmedaille zu verlieren oder eine Gesamtweltcup zu verlieren. Das ist ein sehr schwieriger Punkt. Aber Benny, er ist Champion. Und für mich auch gilt diese Regel. Es gibt mehr im Sport als Resultate. Und damals habe ich dann gesagt, im Ziel, das für mich ist eine Schande. Das ist nicht gut. Und von das war eine große Story in allen Medien. Und sehr früh nach diesen Konfrontation. Schon in Schladming hab ich ein langes Gespräch privat mit Marcel. Und ich bin sicher, dass er hat, diese Geschichte hat ihm geholfen, besser zu sein. Wirklich. Das hat ihm geändert. Er hat nie mehr in Karriere so eine Situation gehabt. Und ich kann nur sagen, ich möchte nicht, ich werde Gleiches machen, wenn ich zurück anschaue. Weil solche Dinge im Sport sind nicht gut und jemand muss etwas sagen. Für mich, ich war damals die Erste und die Lauteste. Aber Was ist die andere Losung? Wir sollen einfädeln und immer ins Ziel fahren. Das geht nicht. Das ist für mich unsportlich. Und das stört, das beschädigt den Sport. Zuerst Fairplay und natürlich ein Sieg ohne Fairplay oder ohne außer Regeln ist doch kein Sieg. Und das war der vielleicht eine Don Quixote-Kampf, aber ich glaube an das, wirklich. Und natürlich, deswegen habe ich gesagt etwas über Benny. Er ist wirklich eine Vorbild für mich. Er hat gezeigt. Beim größten Druck ist er eingefädelt, niemand hat das gesehen und er ist rausgefahren. Weil er versteht das und das soll so sein.
Es gibt ja jetzt die Regel, dass wenn man weiterfährt nach einem Einfädler, dass man bestraft wird dafür. Das ist sicher eine gute Sache.
Ja, wissen Sie, ja, ich möchte nur sagen, ja? es gab schon diese Strafe von 1000 Franken. Aber was ist 1000 Franken?
Okay.
Ich glaube wirklich, dass die Strafe soll viel stärker sein. Wir sehen auch heute auch einige Einfädler und ins Ziel kommen. 1000 Franken ist nichts. Nein, viel schwerer. Zum Beispiel, ich mache Strafe, dass Läufer kann nicht starten im nächsten Rennen. Mhm. Das ist eine wirklich. Und dann denkt man, weißt du, wenn er angefädelt ist, denkt man, soll ich ins Ziel gehen oder nicht? Und weil in meiner Meinung, dieses sehr wichtige Ding, zum Beispiel, wenn vielleicht Marcel ist in Zagreb, ich weiß, wenn er hätte auch, es wechselt viel, viel alle anderen. Ich spreche nicht über mich. Ich spreche gesagt im Prinzip. Mhm. Einmal vielleicht hat jemand anderes Weltcup verloren gegen einen Einfädler und so weiter. Also das ist nicht ein kosmetisches Ding. Das ist ziemlich wichtig. Mhm.
Aber jetzt, du kannst es sicher viel besser sagen als wir zwei. Wenn man einfädelt, das merkt man doch, oder? Gibt es eine Situation, wo man sich denkt, okay, war das jetzt ein Einfädler oder nicht?
Ja, gut hat gesagt, Christian, 100 Mal, wenn du einfädelst, einmal merkst du nicht.
Okay, mhm. Okay, das ist schon sehr, sehr offensichtlich, ja.
Okay, ja. Ivica, wir müssen jetzt einen großen Sprung machen und wir haben fast keine Zeit mehr, aber was uns noch total interessiert, nach deinem Karriereende, du hast selber gesagt, bist du jetzt auch inzwischen noch so ein bisschen als Betreuer, als Mentor, als Berater im kroatischen Team tätig. Wie geht es denn dem kroatischen Skifahren? Wie geht es denn dem? Wie schätzt du ein, die Lage im Team?
Es ist ein schwieriger Kampf für uns. Ich bin sehr froh, dass ich noch immer Gelegenheit habe, in Nähe zu sein, in Nähe von Weltcup und mit unseren jungen Läufern. Wir haben sehr, sehr wenige Läufer. Das ist unser Hauptproblem. Wir haben zum Beispiel in ganzen Kroatien vielleicht 10 bis 15 aktive Läufer in FIS-Rennen. Und für uns ist dann wirklich ein sehr großer Erfolg, wenn wir könnten letztes Jahr einen Sieg feiern und ein paar Podestplätze feiern. Wir können natürlich alle diese Läufer nehmen und sehr intensiv individuell arbeiten mit jeder. Nur wir müssen auch achten, zum Beispiel dieses Jahr ist einer schon verletzt, da fällt quasi ein Viertel vom Team weg. Und also wir sollen viel trainieren und gut trainieren, aber auch sehr vorsichtig. Das ist nicht leicht zu egalisieren. Das ist nicht leicht. Ich glaube, wir sind glücklich. Wir haben gute Erfolge. Ich war zum Beispiel begeistert vor 2 Jahren. In Slalomrennen vier Läufer unter den ersten 30 und wir haben insgesamt damals etwa 10 Läufer in FIS und das ist eine unglaubliche Prozent. Unsere große Hoffnung ist eine junge Dame, die jetzt kommt, sie heißt Zrinka Ljutic, sie hat jetzt erste FIS-Rennen gefahren, sehr erfolgreich. Sie ist eine Ausnahmetalent. Janica wird mit Zrinka auch helfen. Zrinka ist auch trainiert bei ihrem Vater. Und wir erwarten viel. Wir müssen Geduld haben und hoffen, das Beste. Vielleicht müssen wir warten, hoffen ohne Verletzungen und so weiter. Aber es ist ein bisschen schwierig für uns. Ja, wir haben nicht viele Läufer. Das ist so. Aber ja, alle Systeme haben Probleme. Ich weiß, es gibt Probleme für großen Mannschaften und so. Und die kleineren Mannschaften, wir haben so ein Problem. Das gute Ding ist, unser Verband arbeitet noch immer sehr gut. Und die Läufer haben das ganze Support, alles, was sie brauchen für eine erfolgreiche Training. Und das ist ebenso sehr wichtig, speziell in dieser Zeit. Wir haben eine gute Basis für weitere Erfolge.
Und was den Skifans in Kroatien vielleicht Hoffnung machen kann, Ivica, du hast es gesagt, seit März sind die Zwillinge da und... Ja. Vielleicht in ein paar Jahren. Ja.
Lukas. Ja, viele fragen mir das gleiche Frage. Aber natürlich, wir setzen nicht so schwierige Paket auf die junge Rücken. Genau.
Ivica, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und vor allem danke, großen Respekt dafür, dass du ein Interview geführt hast, nicht in deiner Muttersprache. Ja, es hat uns sehr geholfen. Unser Kroatisch ist sicher nicht so gut wie dein Deutsch, deswegen, das ist perfekt gewesen. Vielen Dank für deine ausführliche Zeit und alles Gute. Ich glaube, man sagt Petri Heil beim Segeln. Ja, also viel Glück beim
Segeln. Ja. Danke für das Interview. Und ich wünsche euch viel Erfolg mit Podcast.
Vielen Dank. Danke, Ivica. Ja, danke, alles Gute. Ja.
Das war also unser ausführliches Gespräch mit Ivica Kostelic. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn es dem so ist, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns irgendwie Feedback gebt über Social Media. Das geht über Facebook, über Instagram und über Twitter. Auf Instagram hat uns auch schon zuletzt wieder ein User geschrieben. Wir freuen uns sehr über Feedback und auch für Themenvorschläge, Vorschläge für Interviewgäste sind immer gern gesehen. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und dementsprechend hören wir uns dann nächste Woche wieder mit einer Analyse zu diesen 2 Slaloms in Levi, zu den 2 Rennen der Frauen. Bis dahin, bleibt gesund und viel Spaß.